Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und mein heutiger Gast hat diese Ära in einer ganz besonderen Art und Weise begleitet. Er hat nämlich die Bibel der Selbstschrauber aufgelegt. Rüdiger Etzold ist sein Name und seine Bestsellerreihe heißt So wird's gemacht. 1974 ging es los mit einem Buch über den VW Passat und in der Zwischenzeit sind sage und schreibe 6 Millionen Bücher in 9 Sprachen verkauft worden. Ob es auch mal Bände zu Elektroautos geben wird, darüber reden wir in dieser Stunde. Außerdem hat er den deutschen Buggy entwickelt, den Karmann GF. Viel Spaß mit dieser Folge mit Rüdiger Etzold. Und zum Schrauber ist er übrigens durch einen denkwürdigen Motorausfall seiner NSU Quick geworden, einem Mofa, den er zusammen mit seinem Bruder erlebt hat.
Die NSU Quick, die konnte man zwar treten wie so ein Fahrrad, aber es war zu schwer. Lange hat man es nicht durchgehalten. Dann haben wir das Motorrad sage und schreibe 35 Kilometer geschoben, weil wir keine Möglichkeit fanden, irgendwo eine Werkstatt, die uns Werkzeug leihen sollte, damit wir selbst reparieren konnten. In Oldenburg habe ich zu meinem Bruder gesagt, wir werden es nicht mehr bis Norddeich schaffen, noch mal 100 Kilometer, haben wir das Motorrad aufgegeben. Ja, das wird ja heute kein Mensch mehr einfallen. Die iPhone-Generation kann nicht mehr schrauben, sie muss es auch nicht mehr. Aber muss man auch anders wiederum denken, wir haben ja über 50 Millionen Personenwagen zugelassen. Jetzt rechnen wir mal, 10 Millionen sind älter als 10 Jahre. Das heißt, die haben einen Wert von zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Wenn sie heute in die Werkstatt gehen und wieder rausfahren, dann sind sie 500, 600 Euro los. Egal, was gemacht wurde, ob es nur der Kotflügel ausgewechselt wurde oder... Es ging ja so weit, dass sie für das Glühweinwechsel schon 150 Euro verlangt haben.
Es gibt ja immer nur noch ganze Aggregate getauscht. Ne?
Ja.
Hat ja nichts mehr repariert.
Ja, Rückspiegel. Wenn das Glas kaputt ist, bei einigen Herstellern muss der komplette Spiegel für 250 Euro erneuert werden. So, und oder hier mein Mitarbeiter, der hatte bei seinem Skoda, da war der Fensterheber kaputt. Da war nichts anderes als ein Kunststoffclip ausgefallen. Er hat sich dann beholfen damit und sonst hätte es an die 300 Euro gekostet. Ja. Gut, eins ist auch ganz richtig. Es gibt natürlich viele, die denken, jetzt habe ich ein Problem mit meinem Auto, da kaufe ich mir mal schnell mal ein Buch und schon geht es los. Mit einem Buch wird man kein Mechaniker. Ja, man muss dieses Gefühl für Schrauben haben, man muss wissen, wie man eine 6 mm Schraube anzieht, anders als eine 10 mm. Und man muss eben auch technisch etwas bewandert sein. Das kann das Buch nicht vermitteln. Das geht nicht.
Was braucht man an Werkzeug, um Bücher zu schrauben?
Ja gut, es ist natürlich so, dass die Werkstätten zum Teil oder die Firmen zum Teil Spezialwerkzeug machen, dass sie wiederum nur ihren Kundendienstwerkstätten verkaufen. Sowas gibt es, aber in der Regel, und es gibt dann eben auch andere Hersteller, die auch ähnliche Werkzeuge liefern oder anbieten. Das Problem ist, ich sage mal, Sie werden sich jetzt kein teures Spezialwerkzeug kaufen, nur weil Sie einmal die Feder wechseln wollen oder so. Ja, grundsätzlich kommen Sie klar, wenn Sie einen normalen Schraubenschlüssel haben. Was Sie unbedingt brauchen, ist ein Drehmomentschlüssel, weil Sie heute jede Schraube im Prinzip im Moment anziehen müssen. Und dann ist es so, wir verweisen ja dann darauf, Achtung, in diesem Fall brauchst du ein Spezialwerkzeug. Und wenn wir wissen, die Firma bietet das an, dann schreiben wir das auch rein und vermitteln Ihnen das. Und ansonsten muss es einfach sein lassen. Geht nicht anders. Ja, aber es ist in den seltenen Fällen. Das.
Ja. Aber nun ist es, was Sie sagten, jetzt haben Sie ja wirklich von frühester Jugend an angefangen zu schrauben und da natürlich diese Grundkenntnisse, wie man welche Schrauben anzieht, vielleicht erlangt. Aber die Jugend heute, die spielt eher mit dem iPhone rum. Die können das eigentlich, diese handwerklichen Fähigkeiten, das lernen die gar nicht mehr so richtig, oder?
Ja, so ist es. Und das merken wir eben auch im Buchverkauf. Das ist nun mal so. Ja. Und selbst meine 84 Jahre alte Schwester weiß, dass man an den modernen Autos nichts mehr reparieren kann. Ich weiß nicht, woher ihr Wissen stammt. Sie hat nie geschraubt. Und ich versuche dann immer klar zu machen, dass 90% des Autos immer noch aus technischen Teilen besteht. Also fangen wir mal an. Vorne Scheinwerfer auswechseln. Brauchen Sie auch ein Buch dazu, weil da gewisse Dinge zu beachten sind. Aber es geht. Scheinwerfer auswechseln, Kotflügel auswechseln, Fensterheber auswechseln, Schalldämpfer erneuern. Alles, was mechanisch ist, ja, einen Schalter auswechseln. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Naja, ich habe jetzt gerade am Karmann Ghia, der kriegt einen neuen Auspufftopf. Das ist kein Problem, das ist ja auch noch alte Technik. Aber selbst am Audi A2 mache ich ja auch noch die Arbeiten, die mechanisch sind. Und diese Elektronik, das ist ja nun auch mal so ganz klarer Fall. Sie gehen in die Werkstatt, die nehmen die Onboard-Diagnose und die Diagnose sagt, was
getauscht werden muss.
Getauscht werden muss. Und wenn die Diagnose nichts sagt, dann hat auch die Werkstatt ein Riesenproblem und dann wird dieses Teil gewechselt, das Teil. Und man muss auch verstehen, nicht? Bei der Vielzahl der Modelle, die immer schneller ausgewechselt werden. Früher hat Mercedes 10 Jahre an einem Modell festgehalten. Ja? VW hat damals den VW 1600 den gleichen Radstand gegeben, weil sie überall in den Werkstätten coolen hat, also wenn das Fahrzeug hochgehoben wurde, dann fuhr der auf diese Hebebühne zu, dann stand das Auto in der Kuhle, dann hat er auf den drauf gedrückt und dann ging die Bühne nach oben. Und aufgrund, weil das so war, musste der VW 1600 den gleichen Radstand haben.
Das sind meine Beweggründe. Ne?
Da wir gerade dabei sind, VW Käfer, der lief ja nun 40 Jahre, an dem Käfer ist alles ausgewechselt oder anders gemacht worden. Bloß das eine konnte man nie ändern, hat man mir erzählt. Und zwar vorne gibt es ja die Haube und dazwischen ist ein Haubengummi. Und der Durchmesser, wo man dieses Gummi reinzieht, den konnte man nie ändern. Der ist, glaube ich, immer bei 1 Millimeter geblieben.
Das einzige Teil.
Alles andere wurde, auch wenn es keiner bemerkt hat, aber es wurde alles irgendwie optimiert oder geändert.
Sie haben eine große Chronik über den VW Käfer geschrieben.
Ja, irgendwann habe ich gedacht, das ist komisch. Alle Welt fährt Käfer. Es gab von Arthur Westrup ein Buch über den Käfer, mein guter Käfer oder Volkswagen. Damals durfte man nicht Käfer sagen, es mochte das Werk gar nicht. Und zu Anfang habe ich gesagt, ich muss mal aufschreiben, was sich an dem Käfer alles geändert hat. Das heißt also, jedes Modelljahr. Und das erfreulich war, es gab beim VW, die haben minutiös jeden Nippel mit Fahrgestellnummer und Datum festgehalten. Und das Wichtigste habe ich dann übernommen. Tatsache ist, das Buch kam Ende der 70er Jahre auf dem Markt und es ist heute die Bibel eines jeden Käferfahrers. Wir haben über 40.000 davon verkauft und ohne dieses Buch wissen Sie gar nicht mehr, wie Ihr Originalkäfer aussehen müsste, nicht bis hin zur Farbe. Und aus dieser Idee habe ich gesagt, naja gut, dann musst du die Urgeschichte aufschreiben und dann sind das 4 Bände geworden.
So, das, glaube ich, damals das Standardauto zum selber schrauben. Man konnte überall ran und das war sehr übersichtlich. Absolut. Alles und leicht verlegt und weit weg von Elektronik. Wenn Sie jetzt Ihre Bände machen und da kommt ein, oder Sie nehmen sich ein neues Auto vor, kann man da die Klischees bestätigen, wenn Sie sagen, italienische Autos sind so und englische Autos haben ein bisschen Elektronikprobleme und deutsche Autos können das besser und das schlechter, oder?
Nein, da kann ich gar nichts zu sagen. Und wir haben uns da auch rausgehalten in der Form, wenn wir jetzt sagen würden, was alles kaputt gehen könnte. Außerdem merken Sie das erst nach Jahren. Ja, Sie wissen, die Fiat war am Boden zerstört mit seinen Rostlauben. Aber der erste Golf war auch eine Rostlaube. Mhm. Ja, der wurde nur schnell vom Markt genommen. Also man kann, und heute, bei den heutigen Modellen, können Sie kaufen, was Sie wollen. Und natürlich gibt es immer, wenn meine Freundin hat ein Audi Cabrio, das erste, es riecht nach Benzin. Es haben sich schon 44 Werkstätten versucht, in der Garantiezeit dieses Benzingeruch wegzukriegen. Er ist noch immer da. Das ist so vielfältig. Man muss doch mal so sehen. Die Fachwerkstatt, die kriegt über 1000 Seiten Material, wie sie die Dinge zu reparieren hat. Wir beschränken uns auf 250 Seiten. Wir haben nur eine Auswahl. in der Form, dass ich davon ausgehe, dass das am meisten vorkommt. Oder andere Sache. Früher war es selbstverständlich, wir haben den Käfermotor in 7 Minuten, wenn alle Schrauben locker waren, ausbauen können. Nicht? Da wurde ein Reserverad drunter gelegt, einer zog ihn raus, er fiel runter, dann lag er da. So, wenn Sie heute einen Motor ausbauen wollen, um die Kupplung auszubauen, dann müssen Sie das Getriebe abfangen. Wer kann noch das Getriebe abfangen? Ja, und den Motor mit dem Kran rausheben, das schafft auch kaum einer, denn er hat keinen. Ja?
Gab es irgendwas, wo Sie sich ganz bewusst immer rausgehalten haben, wo Sie gesagt haben, also das, da können wir nur reinschreiben, bitte in die Werkstatt fahren? Automatikgetriebe vielleicht.
Es ist ja so, die sagen, das können Sie auch immer im Internet vorlesen, nein, an der Bremse, da darfst du gar nichts machen. Tatsache ist, in den 70er, 80er Jahren konnten Sie bei Karstadt Bremsbeläge kaufen.
Echt?
Ja, die gab es da. Und da gab es alles Mögliche. Es ist doch so, jetzt ist der gute Mann im Ausland, seine Lenkung funktioniert und sein Blinker geht nicht, das Lenkrad muss abgenommen werden. Also muss der Airbag ausgebaut werden, der im Lenkrad sitzt. Ja, das ist ja, der Airbag ist wie eine Bombe, wenn Sie den falsch händeln, dann fliegt er Ihnen um die Ohren. So einfach ist das. Also schreiben wir, Achtung, das und das hast du zu beachten. Und wenn du das nicht machst, fliegt er dir um die Ohren. Ja, es kommt natürlich, dann schreibt Ihnen ein Zahnarzt, ja, nun ist er am Automatikgetriebe und wir sollten ihm gefälligst mal schreiben, wie das da mit dem Bremsmodul ist oder so weiter. Ja, das kann ich ja verstehen, wenn man den ganzen Tag in faulige Münder schaut und hat diese Motorik drauf, diese Feinmechanik, dann will man auch mal was Handfestes schrauben. Also schraubt man am Auto, aber es muss ja nicht gerade das Automatikgetriebe sein. Das haben wir nämlich nie behandelt. Es gibt eben auch bei der Klimaanlage gewisse Dinge. Irgendwo sind Grenzen, die wir dann sagen, nicht. Aber ich sage zur Bremse, auch zum Airbag. Sie haben heute 11 Airbags fliegen Ihnen um die Ohren im Zweifelsfall. Und besser ist es, darauf hinzuweisen und deutlich zu machen, was zu beachten ist, als gar keinen Hinweis zu geben.
Ich habe übrigens, wo Sie das gerade gesagt haben mit dem Automatikgetriebe, habe ich in Vorbereitung auf das heutige Interview ein neues Hobby ausgemacht. Und zwar, viele sind es nicht, Negativrezensionen bei Amazon lesen. Da beschweren sich Autoschrauber, was in dem Buch nicht steht und dass sie irgendwas besser finden. Also im Schnitt, das muss man jetzt sagen, haben sie immer 4,5 Sterne. Das ist also fantastisch bewertet. Und das am schlechtesten bewertete Buch, wissen Sie, welches das ist?
Ich weiß es im Moment nicht.
Band 47 der Mercedes 190 Diesel der Baureihe W201 von 83 bis 93 gebaut. Jetzt habe ich mich gefragt, klafft da einfach eine große Lücke zwischen Selbstschraubermotivation und Fähigkeit und sagt der Mercedes-Fahrer, er möchte lieber beschraubt werden in der Werkstatt? Oder
ja, wenn man das so, also Tatsache ist ja so, grundsätzlich der User oder der Schrauber, der hat am Freitag oder mitten in der Woche ein Problem. Dann sagt er, das kriege ich in den Griff und las los und kauft sich ein Buch. Und dann findet er vielleicht die Informationen nicht drin, die er braucht. Ich habe gerade wieder heute so einen Leserbrief bekommen, obwohl wir die Inhaltsangaben, kann er sich runterladen, kann sie lesen, machen sie nicht und beschweren sich, über die Klimaanlage etwas nicht drinsteht. Wir wissen nun wiederum, dass die Klimaanlage noch nicht mal in jeder Werkstatt gehandelt wird, sondern die geben das an eine Spezialwerkstatt ab. Ja, also er soll die Finger davon lassen, das weiß er natürlich.
So, jetzt aber zu Ihrer Ehrenrettung. Die Auflösung ist, von diesem Mercedes gab es nur 2 Rezensionen. Eine mit einem Stern, eine mit 4 Sternen. Einem Stern hat mir am besten gefallen. War, mit H geschrieben, war etwas sauer. Haben Seiten gefehlt, ich schlug so durch und suchte ein bestimmtes Thema. Komisch, es war nicht da. Ein Stern. So. Und jetzt kommt aber der mit den 4 Sternen. Und das gefällt mir am besten, zumal Sie da eben schon was zur Automatik gesagt haben. Das Buch hat mir schon oft geholfen, bla bla bla. So, und jetzt aber, es müsste mehr in die Tiefe gehen. Das Thema Automatikgetriebe ist total ausgespart, wobei man, Achtung, mit einem einfachen Schraubenzieher zum Beispiel sehr leicht den Modulierdruck einstellen kann, was bei ca. 50% der schadhaften Automatikgetriebe hilft. Jetzt haben Sie es gelernt.
Wow,
wer hat Wissen? 50% der Automatikgetriebe kann man schon mit einem Schraubenzieher reparieren.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Wie gesagt, haben wir außen vor gelassen. Aber zu den Rezensionen und zu den Negativkritiken. Natürlich lesen wir die auch. Wir schauen, was können wir besser machen, was kann man ändern, wo haben wir daneben gelegen. Manchmal platzt mir natürlich auch die Hutschnur, und denke ich, das ist ja nicht zu ertragen, was für ein Schwachsinn da steht. Ja, wir leben mit der Kritik, und ich habe dazu auch ein Video gemacht. Positive Kritik ist wunderbar, nur vielfach begreifen wir gar nicht, was wollen die uns eigentlich sagen. Ja, ist zu allgemein gehalten. Wenn einer uns nett schreibt und sagt, Mensch, und würdet ihr nicht, dann bemühen wir uns auch, ihm zu helfen. Machen wir immer.
Manchmal nehmen ja Besitzer, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt 10 Millionen ältere Autos. Mhm. Die Besitzer nehmen es ja vielleicht oft nicht so genau mit Erwartungen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, also wer da spart, muss wirklich ein Idiot sein, weil das ist eigentlich günstig und das hat solche Schäden nach sich. Wahrscheinlich ist es ein Ölwechsel.
Tja, also mein Mitarbeiter hat, weil er ein neues Auto hatte, hat er den Ölwechsel machen lassen bei seinem Auto, Vierzylindermotor, und hat für den Ölwechsel 200 Euro bezahlt. Ich habe natürlich bei meinem Auto den Ölwechsel selbst gemacht, habe für 10 Liter Öl 50 Euro bezahlt. Das Altöl wurde sogar von der Post wieder abgeholt. Und den Ölfilter habe ich für 10 Euro, also der Ölwechsel hat mich 60 Euro gekostet. Was mich verwundert ist, wenn Sie, die Fahrzeugwartung ist im Prinzip eine Farce heutzutage. Warum? Früher musste bei der Wartung den Verteiler, den Unterbrecherkontakt erneuern. Sie mussten die Ventile einstellen und so weiter. Es gab richtig was zu tun. Heute wird nur noch kontrolliert. Die Bremse zeigt an, ob sie verschlissen ist. Mhm. Ja. Und trotzdem zahlen die Leute immer noch 800 Euro für die Wartung.
Das ist unglaublich, es wird immer teurer. Ne?
Ja, wird immer teurer. Das ist reine Kontrollarbeit, es ist ein Ölwechsel. Und mehr macht er eigentlich nicht. Es ist natürlich, ich sage mal so, ich begreife es bis heute nicht, man darf mitunter bis zu 30.000 Kilometer das Öl drin lassen. Dann sagt er, jetzt muss es wechseln. Aber wenn man die nicht erreicht, soll schon nach 2 Jahren spätestens das Öl gewechselt werden. Warum das also auch im Stillstand, ich habe ein Auto, mit dem fahre ich nur 6.000 Kilometer im Jahr, dann müsste ich alle 2 Jahre das Öl wechseln, tue ich auch nicht. Und ich weiß, dass die Amerikaner im Leben nie Ölwechsel gemacht haben, die haben immer nur nachgekippt. Nicht? Aber es wäre ja auch sinnvoll, das Gleiche haben wir bei der Bremsflüssigkeit, die alle 2 Jahre bei allen Herstellern alle 2 Jahre. Nun ist es ja so, das weiß man, sie saugt die Feuchtigkeit an, und wenn Sie die Turracher Höhe Vollgas runterfahren und auf der Bremse stehen, dann glüht die Bremsscheibe, und weil Wasser in der Bremsflüssigkeit ist, verdampft es, und dann treten Sie ins Leere. Wann das hier auf der Autobahn passieren soll, entzieht sich meiner Kenntnis. Jetzt müssen wir überlegen, wir haben 50 Millionen Autos und alle 2 Jahre kippen wir 1 Liter Bremsflüssigkeit weg, von denen noch nicht mal einer weiß, wo er sie hinkippt. Ja, und dann nehmen die Werkstätten bis zu 200 Euro für, andere machen es für 60 Euro, das geht auch. Es gibt sogar einen Fühler, da können Sie die Feuchtigkeit messen. Warum baut man nicht an den Radbremszylindern Sensoren dran, die sagen, hallo, neue Bremsflüssigkeit ist fertig.
Eine große Einnahmequelle versiegen würde.
Mit Sicherheit, ja.
Und das ist ja wahrscheinlich wirklich der Grund. Ne? Die wollen einfach die Leute in die Werkstatt locken. Dazu ja. Immer noch mit dieser Knebelgeschichte, dass die Garantie weg ist, wenn man nicht in die Markenwerkstatt geht.
Das ist ja nicht so korrekt.
Also wird einem ja auch eingeredet. Ne?
Ja, das ist ja, Sie können auch in eine freie Werkstatt. Ich habe ja Verständnis, wir brauchen die Werkstätten. Sie verdienen auch weniger, die Intervalle sind länger geworden. Aber man muss ja auch mal sehen, ich denke eben an jene, die Brötchen verkaufen oder Verkäufer sind, die aufs Auto angewiesen sind, die können und haben gar nicht das Kleingeld, um es mal eben in die Werkstatt zu bringen. Ne? Da hat man einen Freund oder einen Bekannten, der einem hilft, hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Mhm. Elektroautos, kann man da noch irgendwas selber schrauben?
Aber ja, natürlich. Auch das
alles.
Aber natürlich, auch da geht irgendwann der Fensterheber vielleicht nicht mehr. Auch da muss Fehler, ein Auspuff hat das auch ja nicht mehr. Aber Türschloss kann mal nicht funktionieren, Haubenschloss, der Seilzug kann reißen. Also alles, was mechanisch ist, Bremslicht auswechseln, den Sitz ausbauen, auch dazu brauchen wir heute eine Anleitung, die kriegen Sie sonst nicht mehr raus. Mhm. Ja. Es gibt alles, was mechanisch ist, auch das, aber es wird, davon gehe ich auch aus, diese Faszination wird beim Elektroauto nicht mehr so vorhanden sein wie früher. Die Jugend hat auch ein anderes Verhältnis. Ich kenne inzwischen wirklich viele, die kein eigenes Auto mehr wollen. Mhm. Die mieten sich eins für die Zeit und gut ist.
Wenn Sie jetzt mal nicht von Vernunft gesteuert ein Schrauberbuch hätten rausgeben können, was wäre das für ein Auto gewesen, wo Sie sagen, Mensch, das Lamborghini Countach oder Porsche 959?
Nee, was wäre die E-Type?
E-Type, ja.
E-Type war immer mein Auto, was ich gerne gehabt hätte, da ich lange Zeit keine Garage habe oder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel, steht ein Auto von mir in Thüringen. Ja, wir haben hier schon 4 Parkplätze belegt.
Okay.
Und mein Freund Gerd Hack sagt, man darf nur einen Oldtimer besitzen oder sollte nur einen, um den kann man sich wenigstens dann kümmern.
Und bei Ihnen ist es ein Karmann Ghia?
Das ist der Karmann Ghia, ja. Karmann
Ghia. Wenn Sie Elektriker sind, können Sie auch einen Aston Martin Lagonda kaufen. Da können Sie an den Folientastaturen irgendwas, der hat so viele Extras, irgendwas wird schon immer funktionieren. Der Rest oftmals nicht. Also jetzt müssen wir noch eine Sache. Sie waren ja auch mal Autohersteller. Eigentlich sind Sie der Mitentwickler des Buggys.
Ja, das kann ich wirklich so behaupten. Und die Geschichte ist so gelaufen. Also in Amerika gab es ja die Buggys und das schwappte hier rüber. Und ich habe eine Geschichte über Myers-Menz und den Buggy geschrieben in der Guten Fahrt. Und mein Chefredakteur, Herr Hermann Rest, der liest ja vorher jede Geschichte und hat dann einfach den letzten Satz geändert und reingeschrieben, den nächsten Buggy bauen wir. Geschichte wurde gedruckt. Und dann habe ich irgendwann nach 4 Wochen gesagt, ja Rest, also irgendwie müssen wir ja mal anfangen, wenn wir das schon reinschreiben. Wie soll es denn nun losgehen? Und da gab es ja hier in Ditzingen diesen kleinen Hersteller, der auf Käferbasis Fahrgestell Bonito und also sportliche Karosserien draufsetzte. Und da haben wir gedacht, naja, irgendwie werden wir eine Form hinkriegen. Und dann wird er uns eine Form machen und dann schrauben wir das auf das Käferfahrgestell. So war unsere Vorstellung und dann hatten wir das erste Gespräch gemacht. Naja, jetzt brauchen wir ja auch eine Vorstellung. Und ich kannte Armin Gnad, der war damals auf der Ingenieurschule wie ich, der war nach mir. Ich wusste, der hatte Ambitionen, Designer zu werden. Dann habe ich den angeschrieben, ich sage, Armin, kannst du uns 5 Entwürfe machen? Buggy, so und so soll es aussehen, was willst du haben? Jawohl, für 300 Mark hat Armin 5 Entwürfe gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, den nehmen wir. Und in dieser Phase, wo wir dann auch einen Käfer kaufen, weil wir das Fahrgestell verkürzen wollten, in dieser gesamten Phase bekamen wir dann einen Anruf von der Firma Silotechnik bei Hamburg. Und die sagte, ja, wir machen ja Silos und wir verstehen was von Kunststoff und wir bauen euch den Buggy. Damals, wir waren noch in dieser Phase, einen zu machen. Dann kam es aber so, dass die VW-Händler schrieben, den wollen wir auch. Und plötzlich haben wir dann nur noch sozusagen Bestellungen aufgeschrieben. Und dann haben wir losgelegt. Dann haben wir also einen Käfer gekauft, haben das Fahrgestell verkürzt, dann habe ich mit Erbslö verhandelt, wir brauchen ja einen Scheibenrahmen. Ja, dann haben wir den mal skizziert und bei den Buggys waren normalerweise die Verdecke immer eingeknöpft und wenn man schnell fuhr und es sich alles bewegte, flog das Verdeck weg. Wir haben also bei dem einen Scheibenrahmen das so gemacht, dass man das Verdeck einfädeln muss, etwas kompliziert und muss mit 2 Mann, aber es ist dann vorne dicht, es kommt auch kein Regen durch. Also die haben uns, ohne groß zu reden, den Scheibenrahmen gemacht, dann sind wir zu Ebersbecher gegangen, da brauchten wir die Auspufftöpfe, Theo Decker hat uns die Breitfelgen gemacht und so kam eins zum anderen. Und es kamen pausenlos Anrufe, wir wollen auch einen. Und er, ja, die Silotechnik, die hat dann den Prototypen fertig gekriegt, sind wir zum TÜV gefahren. Dann auch so ein Thema, ja, der Überrollbügel muss abklappbar sein, wenn hinten welche sitzen. Naja, da haben wir also ein Scharnier eingebaut, das war ja leicht zu machen. Ja. Dann hat es Katz hier in Stuttgart einen Verein gegeben, die haben als erstes ein Buggy-Treffen gemacht. Ich glaube, da kamen 200 Buggys, haben sie auf verbotene Weise auch so einen Slalom gemacht. Und der Vereinsbuggy, der noch keine Stoßdämpfer hatte, der ist umgekippt. Und als erstes kippte der klappbare Überrollbügel weg.
Hat der Fahrer es überlebt.
Aber der Erzle Scheibenrahmen aus Aluminium hat den Gutmann davor bewahrt. Ich war dabei, dass er ganz platt wurde. Das war jetzt glücklicherweise nicht sehr schlimm ausgegangen. Aber also dieser klappbare Überrollbügel war wohl ein bisschen Schwachsinn. Außerdem mussten wir vorne so ein Kunststoffelement reinsetzen für den Tankaufprall. Und dann muss, ja, aber im Großen und Ganzen kam der Buggy durch. Wir kriegen ein Mustergutachten und das Allerwichtigste, VW bestätigte uns, dass der Fahrwerksrahmen in der Form, wie wir ihn kürzen und schweißen, dass da ein Mustergutachten vorlag. Damit konnte das jeder so machen. Ich habe dann damals auch die Anleitung gemacht, die Aufbauanleitung. Und in dieser Phase kam man auf uns zu und sagte, ja, sie hätten auch schon immer an sowas gedacht, hatten auch solche Überlegungen nach so einem Strandwagen und so weiter, ob wir nicht zusammenarbeiten könnten. Und haben gesagt, es wuchs uns sowieso über Kopf. Der Grafiker, der schrie schon immer, ihr baut nur noch Autos und macht keine Zeitung mehr. Wir müssen die Bilder mal größer machen, weil wir keinen Text haben.
Muss auch Prioritäten sein.
Und ich weiß auch, um zu zeigen, dass wir es können, haben wir den ersten Scheibenrahmen sogar aus Sperrholz gesägt und eine Glasscheibe reingesetzt. Ja, siehst du, und die Scheibe mussten wir auch noch irgendwie organisieren. Haben wir alles dann hingekriegt und wir waren ganz großartig und glücklich, dass wir das abgeben konnten an Karmann. Die haben dann richtige Zeichnungen von allen gemacht und Stücklisten. Und in der Besprechung sind wir uns dann einig geworden, der Verlag bekam für jeden gebauten, verkauften Buggy 50 D-Mark. Und der Verleger, der war so anständig und hat gesagt, das sind drei Redakteure, die das maßgeblich in die Wege geleitet haben und hat denen jeweils diese 15 D-Mark pro verkauften Buggy abgetreten. Also ich konnte mir locker einen VW Porsche leisten.
Oh, tatsächlich.
Ja, es ging ja so weit, dass Karmann dann sogar auf nagelneuem Käferfahrgestell unter anderem für den spanischen König einen Buggy baute. Mhm. Das sind einige, von denen wir leider nicht sehr viel wissen, aber Wohlhabende haben sich einen komplett neuen Buggy bestellt und auch bekommen.
Warum war der Käfer eigentlich so toll geeignet? Das lag daran, dass alles auf einem...
Ja, der Käfer, der hat ja eben sie konnten ja die Karosserie abschrauben. Mhm. Und das ist eigentlich eine Form, die seit 50, 70 Jahren nicht mehr üblich ist, weil sie das Fahrzeug schwer macht. Ne? Mhm. Hatte den Vorteil, deswegen konnten wir ja der VW 181, der Karmann Ghia, konnte auf Basis des Käfers, wobei der Karmann Ghia eine breites Fahrgestell hat, das kam vom Automatikkäfer. Aber es ging die ganze Käfertechnik nicht. Man hätte viel mehr darauf machen können. Es gibt ja auch nach Kriegsraumage und alle diese, oder das Cabrio zum Beispiel, sind ja auf Käferbasis gemacht worden. Mhm. Hat einen Vorteil vom Gewicht her, von der Karosseriesteifigkeit, undenkbar heute.
Jetzt hat ja VW gerade in Genf vorgestellt eine Elektromotorenbasis, wo Sie verschiedene Karosserien draufbauen. Unter anderem übrigens auch wieder ein Buggy. Haben Sie schon gesehen? Oder
ich habe es gesehen, ja, kann ich wenig dazu sagen. Ich hoffe, es soll ja irgendeine Hochschule oder irgendeiner mit dran arbeiten. Sicherlich ein begrenzter Markt. Nicht? Vieles geht über den Preis und richtig ist, dass VW sowas gar nicht machen kann. Das kann nur ein Externer bei VW. wenn da die Maschine anläuft, erstens wird es zu teuer und zweitens müssen die großen Stückzahlen rauskommen.
Ja, okay. Und, aber vielleicht ist es ja mit dieser Elektrobasis wieder eine Möglichkeit, verschiedene Karosserien oben drauf zu bauen. Und
ja.
Also wieder, dass man wieder so zurückkommt zu der Zeit, wie es damals möglich war.
Das wollte man wohl damit demonstrieren, ja, dass das machbar ist. Und VW verkündet ja auch immer wieder, wir wollen es öffnen, diese Technik steht auch anderen zur Verfügung. Schauen wir mal.
Haben Sie einen Buggy?
Leider nicht. Der Prototyp, den ich eigentlich bekommen sollte, endete sein Leben an einem zu stabilen Baum. Und die Kunststoffkarosserie hätten wir aufwendig reparieren müssen und das wollten wir nicht.
Okay. Wo Sie es gerade sagten, Könige sind so ein Ding gefahren. Gerade, ich habe gestern reingeguckt, wird bei Mobile einer angeboten, Vorbesitzerin Königin Beatrice.
Nein,
ja, das geht hier nicht. Für 25.900 Euro brutto. In Rot hat sie auf einem ihrer Landsitze...
Wow! Oh, mein schöner, guter Carmen GF. Übrigens, da oben hängt das Carmen GF-Zeichen noch.
Ja.
GF steht für gute Fahrt.
Gute Fahrt, genau, ja.
Ja, Wahnsinn. Den sollte sie mir schenken.
Ja, denke ich. Das wir können da gerne gleich mal anrufen.
Ja.
Und noch ein zweiter wird angeboten, der kostet nur die Hälfte. Das ist noch ein Carmen GF. 13.500 Euro in Silber.
Ja.
Zwei Autos.
Ja, inzwischen.
Also für
inzwischen.
Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit.
Toll. Also, mein Bruder hatte einen. Mein Bruder hatte einen, aber der wollte nicht, das war sein einziges Auto. Der wollte dann im Winter nicht immer kalt zur Arbeit fahren.
Hat er das Motorrad genommen?
Ja.
Okay. Herr Herzold, ich bedanke mich für das Gespräch. Ganz tolle Ausblicke über die Vergangenheit des Automobils und vor allem die leider Vergangenheit des Selbstschraubens.
Aber ja.
Ein bisschen kann man es ja noch aufrechterhalten.
Davon gehen wir aus. Also, und, Sie sehen ja, dieser Bulli-Band, der seit 40 Jahren auf dem Markt ist, der wird auch noch weitere 10 Jahre auf dem Markt sein. Und wenn wir jetzt den Bulli T6 haben, der wird dann in 40 Jahren auch noch nachgefragt werden.
Wahrscheinlich. Also, viel Erfolg für die nächsten 300 Jahre. So wird es gemacht. Und dann, man erschien im Delius Glasing Verlag. Was kostet ein Buch? 29,90, den neuesten.
Ja, farbig ja.
Ungefähr. Und Sie haben eine Internetseite.
Absolut, so wird es gemacht kommen. Da können Sie kostenlos die viele Bände kostenlos einsehen, lesen und sich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, weiterbilden, nein, informieren.
Und man sieht Sie im Video.
Richtig. Herr
Herzold, vielen Dank.
Gern geschehen.
Und das war es auch schon wieder für heute. Mehr zu dieser Folge findet ihr auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Und in der nächsten Woche rede ich mit einem, dem das Leben einige Überraschungen und Wendungen beschert hat. Er war einer der bestverdienenden Rennfahrer Deutschlands und hat alles, was er hatte, in einem sehr kurzen Formel-1-Intermezzo verbrannt. Außerdem hat er den damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann ungegurtet auf dem Notsitz in einem Porsche 917 um die Nordschleife chauffiert. Sowas hat nur Willi Kausen erlebt. Freut euch auf nächste Woche. Ich verspreche euch, es wird sehr unterhaltsam.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.